Ihr habt bestimmt auch mit mir zusammen voller Schock diesen Felsabbruch im Wallis miterlebt oder vielleicht sogar auf dem Video angeschaut, wie ein riesiges Stück Berg einfach so abgebrochen ist und ein ganzes Dorf Platten unter sich begraben hat. Als ich das so sah, das ist ja ein Naturschauspiel, das ist kaum zu vergleichen. Es gab es vor ungefähr 20 Jahren schon mal irgendwo in Asien so einen Abbruch. Da musste ich an die Worte Jesu denken, wo er sagt, wenn ihr Glauben habt, wenn ihr Gottesglauben habt, dann könnt ihr zu dem Berg sprechen, hebe dich hinweg, und er würde sich hinwegheben. Denn dieser Abbruch, dieser relativ kleine Abbruch, hat auch ein Erdbeben ausgelöst von ungefähr 3,5 auf der Richterskala, neben dem, dass es ein ganzes Dorf begraben hat und einen Fluss aufgestaut hat. Es war jedenfalls ein Ereignis, das erschütternd war und erdbewegend. Und wenn Jesus über Gebet spricht, dann ist es vielleicht wichtig, dass wir einfach eine Dimension höher schalten oder mehrere Dimensionen höher schalten. Dass wir nicht so denken, wie wir vielleicht auch aufgelehrt wurden und erzogen wurden, dass wir beten und hilft es nichts, meistens hilft es nichts und wir sind uns auch sowieso nicht so sicher, ob es überhaupt irgendetwas hilft. Sondern wenn Jesus über Gebet spricht, dann spricht er über Weltbewegendes, dann spricht er darüber, dass wenn Menschen beten, Dinge geschehen, die Auswirkungen haben. Ich habe mich durch dieses Bild auch deshalb ermutigen lassen, weil wir, wenn wir in dieser Welt leben und diese Welt ist, wird zunehmend verrückter, da sind wir umgeben von extrem viel Widerwärtigkeiten, extrem viel Ängsten. Es werden immer mehr Ängste geschürt. In deinem Umfeld gibt es viele tragische Situationen, viele schwierige Situationen, viele Schicksalsschläge. Also es ist alles nicht so leicht und nicht so einfach, in den meisten Situationen jedenfalls nicht. Und da fordert mich diese Serie durch die Augen eines Löwen schon etwas heraus. Denn wir wollen ja durch die Augen des Löwen von Juda schauen und auf unsere Situationen, auf die Welt, auf unsere Verantwortung in dieser Welt blicken und sagen, Jesus, lass uns mal mit deinen Augen drauf schauen. Wie siehst du denn die Situation? Und können wir vielleicht etwas von dir lernen? Wir sind umgeben von Tumulten, wir sind umgeben von Herausforderungen, wir sind auch umgeben von Widerständen. Es ist teilweise tobt ein regelrechter Kampf, auch ein Kampf der Meinungen. Du hast das Gefühl, es rutscht immer mehr in eine Richtung, wo wir sagen, die wir Jesus nachfolgen, das ist nicht gut. Kriege an Orten, die einem Angst machen. Wie ist das dann mit Gebet? Sind wir dann verloren, wenn wir beten? Oder wie müssen wir uns positionieren? Denn nicht nur draußen in der Welt geht es zu, sondern auch in unserem eigenen Leben geht es zu. Und oftmals sind wir in dunklen Phasen, in schwierigen Situationen, in traurigen Erlebnissen, in unverständlichen Situationen. Nun, die Bibel, und ihr habt das in den letzten beiden Predigten auch sehr anschaulich erlebt, ich denke vor allen Dingen auch an die Predigt von Elias, wo er uns diesen Psalm 77 vor Augen geführt hat und gesagt hat, es ist okay, wenn du klagst. Und schau mal, das ist in der Bibel so auch schon aufgeschrieben. Das heißt also, wenn dir die Worte fehlen, dann kannst du sie einfach lesen. Ich lade euch ein oder fordere euch auf, ist sowieso kostenlos, aber fordere euch auf, die Predigt nochmal nachzuhören. Es ist auch Material für die Kleingruppe verfügbar, sodass ihr es auch mit einigen Menschen besprechen könnt. Wir haben für die Eltern auch heute wieder eine Handreichung vorbereitet, um mit euren Kindern das, was ihr hört, nachzubesprechen. Ein paar Ideen, wie man das vielleicht in diese Woche integrieren kann. Bibel ist sehr realistisch. Und sie lässt auch diese Frage, die wir vielleicht so ein bisschen so beschämt beiseite tun und sagen, ja, gibt es denn da überhaupt eine Antwort, nicht aus. Und ich möchte euch mit zwei Situationen konfrontieren, die einmal im Neuen Testament in der Apostelgeschichte erzählt werden und einmal im Alten Testament und im Wesentlichen dasselbe aussagen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Zunächst im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wird uns eine super, super krasse Geschichte erzählt. Im Kapitel 16 sind Paulus und Silas, Paulus ist uns inzwischen bekannt, das ist der Apostel, der völlig auf Kollisionskurs war mit Jesus, den Jesus irgendwann eingefangen hat und gesagt hat, so einen Menschen kann ich brauchen. Den kann ich brauchen, um das Evangelium den Völkern zu bringen. Und er hat einen Mitarbeiter gehabt, der hieß Silas. Und die waren jetzt unterwegs auf Missionsreise. Die waren also im Auftrag Gottes unterwegs. Die hatten keine eigenen Ideen, die waren nicht im Urlaub. Die haben nicht irgendwie Spaß gehabt, so wo sie sagten, was fällt uns heute ein. Sondern sie haben getan, was Jesus ihnen gesagt hat. Und dann wollten sie in die eine Richtung gehen, da hat Gott gesagt, nee. Und dann sind sie in die nächste Richtung gegangen, da hat Jesus gesagt, nee, dahin auch nicht. Und dann waren sie in einer Hafenstadt und dann hat Paulus nachts einen Eindruck gehabt. Also er hat von Gott einen Eindruck gehabt, geh nach Mazedonien. Da war ein Mann aus Mazedonien, der hat gesagt, komm und hilf uns. Und dann haben sie ein Schiff gebucht, heute würde man vielleicht ein Flugzeug buchen und sind dorthin gegangen. Und dann wird die Geschichte wird so, wo man sich sagt, okay, was für ein Aufwand. Dann gehen sie an den Fluss, weil sie denken, da würden sie einige Frauen treffen beim Gebet. Also auch der Zusammenhang ist für mich eigentlich, wo du sagst, ja, lohnt sich das dann überhaupt, Paulus? Lohnt sich der ganze Aufwand, um irgendwo an einem Fluss bei Philippi dann ein paar Frauen beim Gebet aufzusuchen und ihnen das Evangelium zu sagen. Aber das Spannende bei dem Evangelium, das Spannende bei dem, was wir hier tun, ist ja, dass wir es mit Samen zu tun haben. Und das Besondere bei Samen ist, dass der zwar unscheinbar ist und klein, aber wenn er in die Erde fällt, viel Frucht trägt. Das heißt also, wir haben es mit exponentiellem Wachstum zu tun. Das heißt, auch wenn du einem Menschen das Evangelium sagst oder zwei Menschen oder drei Menschen, ich habe einen Freund, der sagt, was machst du hier in Amberg? Das sind zwar relativ viele Menschen, aber eigentlich gemessen an dem, was hier in Deutschland lebt, viel zu wenig und dein Aufwand und die Energie, die du da reinsteckst, so wenige Menschen zu erreichen. Und dann denke ich mir immer, so spricht ein Manager. Der sagt, das lohnt sich nicht. Aber jemand, der Jesus nachfolgt, sagt, das lohnt sich allemal. Du weißt ja nicht, wer das Evangelium hört. Du weißt ja nicht, was passiert. Du weißt ja nicht, wie das plötzlich explodiert. Du weißt ja nicht, welche Bewegung das plötzlich auslöst. Keine Ahnung, wer heute online, grüßt euch alle, zuschaut. Keine Ahnung. Du weißt es nicht, wer gerade überlegt, wenn ich heute keine Hoffnung bekomme, dann nehme ich mir einen Strick und hänge mich hin. Es lohnt sich. Paulus ist dort. Und dann sind sie da und dann sind sie da regelmäßig und dann entsteht so eine kleine Gebetsgruppe und dann werden sie völlig genervt von einer Magd. Die hat einen Wahrsagegeist. Und diese Magd sagt das Richtige, aber es nervt total. Sie sagt, das sind Diener Gottes und die zeigen euch, wie der Weg zum Leben geht. Und irgendwann ist Paulus derart genervt, dass er also im Grunde so mit meinen Worten sagt, halt den Mund. Das hat er aber so heftig gesagt, dass der Dämon gesagt hat, oh, hier wird es mir jetzt echt eng und fad und es hat diese Magd verlassen. Und dann war Schluss mit der Wahrsagerei und Schluss auch mit der Einkunft der Besitzer dieser Lizenz, dieser Markt zur Wahrsagerei. Schluss mit lustig. Und die haben dann also ihre Einkünfte sind verloren gegangen. Das ist die Geschichte, die uns da erzählt wird. Eine sehr menschliche, sehr realistische Geschichte, wo einfach auch es einen Konflikt gab, einen geistlichen Konflikt, aber dieser geistliche Konflikt war verbunden mit wirtschaftlichen Interessen, mit monetären Interessen, mit Macht, mit allem möglichen. So, die regen sich so auf, dass sie den Paulus und Silas vor Gericht ziehen und sagen, und sie sagen nicht ehrlicherweise, diese Leute haben uns jetzt gerade um unsere Einkünfte gebracht, sondern sie sagen, die sagen hier Dinge, die dürfen wir eigentlich machen, nicht machen, das ist unanständig, das dürfen wir gar nicht tun. Und dann sind alle so aufgebracht, und das ist bei Menschen wie bei Schafen dasselbe, wenn ein paar Leute gackern plötzlich alle mit, keiner weiß warum, aber es muss schon richtig sein und alle rennen dann in eine Richtung, weil ein paar in eine Richtung rennen, und so ist es auch hier. Alle gackern mit und alle schreien ja und nein, um Gottes Willen, und was ist denn hier passiert und so weiter. Und dann die Richter machen dann Folgendes, die reißen dem Paulus und Silas die Kleider vom Leib. Und da steigen wir gerade mal ein. Als dann noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmten, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Jetzt versuch dir mal die Situation vorzustellen. Versuch dich mal in diese Situation hineinzuversetzen. Du bist jetzt in Jesu Auftrag unterwegs, auf Missionsreise mit deinem Partner, zu zweit seid ihr, und jetzt gerade dir eine Situation, wo euch jetzt in diesem Augenblick die Kleider vom Leib gerissen werden. Ihr seid in einer aufgebrachten Menge, die reißen euch jetzt die Kleider vom Leib und beginnen euch mit der Rute zu schlagen. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte. Große Zahl. Also die haben praktisch Paulus und Silas krankenhausreif geschlagen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, passiert leider in der Welt immer noch. Aber ich kann das auch gar nicht anschauen. Ich kann mir das auch, also schon jetzt, wo ich es mir vorstellen muss, wird es mir schwindelig und ich denke mir, oh, ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich will mir das gar nicht vorstellen, was man da erlebt. Es ist fürchterlich. Es ist extrem. Es ist so schlimm, dass man sagt, oh, jetzt werde ich gleich sterben. Große Zahl von Schlägen. Und nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, sie Krankenhaus geschlagen hat, hat man den Krankenwagen geholt und sie in die Notaufnahme gefahren. Nein, das leider nicht, sondern dann ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Clearing, wo du am Eingang des Gefängnisses sagst, oh komm, jetzt müssen wir erstmal die Wunden behandeln, jetzt bist du dehydriert, jetzt musst du was trinken, jetzt ist der Blutdruck irgendwie schlecht, jetzt hast du sehr viel Blut verloren, du brauchst vielleicht noch eine Blutkonserve und sowas. Nein, das passiert alles nicht, sondern sie landen jetzt im Gefängnis, und das ist auch damals kein Ort gewesen, wo du dich hinwünschen wolltest. Das ist kein Ort, wo man hingehen wollte, im Gefängnis, und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Keine Ahnung, welchen Film die geschoben haben, diese Prätoren, diese obersten Richter. Weil krankenhausgeschlagene Leute brauchst du eigentlich nicht mehr zu bewachen. Die sind sowieso zerschlagen, die liegen da am Boden, die rühren sich erstmal nicht. Aber die hatten Angst, dass die vielleicht weglaufen, keine Ahnung. Jedenfalls, und dann das tat dann dieser Gefängnisaufseher auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses, also in das tiefste Loch. Und dann hat er noch zu allem Überfluss ihre Füße in den Block geschlossen, sodass du dich auch nicht mehr rühren konntest. Das heißt, du hockst jetzt da auf deinem Hintern am Boden. Und du kannst dich nicht mal mehr rühren. Du kannst nicht links und nicht rechts, kannst einfach nur da hocken. In der Finsternis. Wie hättest du reagiert? Oder wie geht es dir jetzt gerade damit, wenn du dir diese Geschichte überlegst oder an dich ranlässt? Wie hättest du reagiert? Vielleicht hättest du gesagt, ja, wie kann Gott das zulassen? Hallo? Oder Silas sagt, du Paulus, bist du dir sicher, dass Gott gesagt hat, wir sollen nach Mazedonien gehen? Hast du wirklich Gott gehört? Oder war das ein Irrtum? Bist du hier eigentlich nur hochnäsig gewesen, wolltest irgendwo hin, weil die anderen beiden Möglichkeiten versperrt waren? Wenn es überhaupt einen Gott gibt, wo bist du, Gott? Was ich dir sagen möchte und was du vielleicht aus dieser Geschichte heute mitnehmen kannst, und das ist vielleicht der Schlüssel auch für alle diese Situationen, in die wir hineingeraten. Diese Situation sagt gar nichts über Gott aus. Gar nichts. Diese Situation sagt viel über Menschen aus. Es sagt viel über auch geistliche Mächte aus, dieser Wahrsagegeist zum Beispiel in dieser Frau, der konträr war zu Jesus und wo es einen Konflikt gegeben hat. Sagt nichts über deine Situation aus. Und du kannst, sagt nichts über Gott aus. Deine Situation sagt nichts über Gott aus. Nichts. Du kannst nicht einen Rückschluss ziehen und sagen, bloß weil ich jetzt da reingeraten bin, ist Gott jetzt sauer mit mir. Oder will mich bestrafen. Oder ist doch anders, als ich dachte. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich anschaut, habt ihr den Vater gesehen. Was ich euch sage, das sagt euch der Vater. Und Gott ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht. Die Geschichte geht jetzt folgendermaßen weiter. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Gegen Mitternacht, kurz bevor der Morgen anfängt, beten Paulus und Silas, indem sie Gott priesen, indem sie Loblieder sangen. So laut Loblieder gesungen haben, dass die Mitgefangenen zugehört haben. Eine seltsame Reaktion. Aber es ist möglicherweise der Schlüssel, gerade in so einer Situation, um etwas zu bewirken, was so sonst nicht zu bewirken ist. Was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Hans-Georg hat uns in seiner Predigt dieses Wort prosochomai nochmal sehr schön dargelegt. Nicht nur, dass es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, ein Einatmen und Ausatmen in der Beziehung zu Jesus, sondern es ist auch ein vom Wort her nicht passiv oder aktiv, sondern Medium, gestaltend. Wo wir mit Gott zusammenwirken. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der ganze Schlüssel. Es ist letztlich eine Dimension, die wir hier auftun, die außerhalb dieser Welt ist. Und sie haben gesungen. Sie haben das große Hallel gesungen. Diese Informationen sind deshalb wichtig, weil sie etwas getan haben, was wirklich der Schlüssel ist. Sie haben das große Hallel, sind die Psalmen 113 bis 118 und 136. Und dieser Psalm 118, den haben wir heute Morgen im Eingang in unserem Lobpreis schon auch gesungen. Einige Verse aus diesem Psalm 118 haben wir heute Morgen schon gesungen. Das haben sie gesungen, dort im Gefängnis. Aber warum haben sie sich nicht von Jesus abgewandt? Warum hat Paulus nicht gesagt, wenn wir hier nochmal heil rauskommen, habe ich die Schnauze voll. Lass das einfach sein, das lohnt sich nicht, das lohnt sich überhaupt nicht. Wir, wegen diesen paar Frauen, wegen dieser Purpurkrämerin, wegen ein paar Leuten, sowas, so verprügelt zu werden, lohnt sich nicht. Komm, gehen wir nach Hause, machen wir irgendwie easy, machen wir, was wir wollen, leben wir unser Leben. Sterben müssen wir sowieso, aber nicht so und nicht auf diese Weise. Und dieser ganze Einsatz, das lohnt sich alles nicht. Nein, sie haben sich nicht von Gott abgewandt, sondern sie haben sich zu Gott hingewandt. Sie waren zwar im Gefängnis, aber sie haben nicht das Gefängnis in sich hineingelassen. Sie haben nicht das Böse in sich hineingelassen. Und warum war das so? Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Ich habe das vor einigen Sonntagen schon einmal gesagt und wurde stark ermutigt durch Andrew Murray, einen Pfarrer aus Südafrika, der um 1900 gelebt hat und der viel über Gebet geschrieben hat und der gesagt hat, wie können wir überhaupt am Gebet bleiben? Wie können wir überhaupt die Hoffnung haben, am Gebet zu bleiben? Und er sagt, der Schlüssel ist, dass wir erkennen, dass Gott mich liebt. Das ist der Schlüssel. Gott liebt dich. Paulus, Gott liebt dich. Paulus hat bestimmt zum Silas gesagt, Silas, Gott liebt uns. Das, was wir hier gerade erleben, sagt nichts über Gott aus. Das sagt was über diese Ungerechtigkeit der Menschen aus. Es sagt was über die Brutalität des Lebens aus. Es sagt was über die Situation aus, die damals herrschte. Aber es sagt nichts über Gott aus. Was Gott zu mir gesagt hat, ist, ich liebe dich. Und das sagt er spannenderweise im letzten Buch der hebräischen Bibel, im Buch Maleachi, das ist also das letzte Buch, wo Gott dann 400 Jahre aufgehört hat zu reden. Da fängt er nochmal an, im Kapitel 1, Vers 2 zu sagen, ich liebe euch, spricht der Herr. Das sind sozusagen die letzten Worte, bevor dann Jesus kommt. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Und Paulus lässt dann auch in sein Herz hineinblicken und schreibt das an eine Gemeinde in Galatien. Da sagt er, solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und was glaube ich? Was bedeutet das? Was glaube ich von diesem Sohn Gottes? Ich glaube, dass er mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das glaube ich. Das ist das, was ich glaube. Dass Jesus mich liebt. Und dass er für mich gestorben ist. Das glaube ich. Und das ist mein Fluchtpunkt. Das ist der Anker. Das ist das Zentrum. Das ist das, was mich hält. Das ist das, was mich trägt. Das ist das, was mich in dieser furchtbaren Situation hält und wo ich einfach ein Loblied singen kann. Gott anbeten kann. Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und dann ein bisschen weiter hinten in diesem 15. Kapitel heißt es, und wenn ihr dann betet, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird geschehen. Da sind Dimensionen, Leute, die wir vielleicht noch gar nicht ausgeschöpft haben, wo wir noch immer so ein bisschen davor stehen und sagen, ja, wirklich? Und der Paulus und der Silas, wir lesen diese Geschichte in der Apostelgeschichte und wir sehen natürlich jetzt das ganze Bild. Wir wissen, wie es ausgeht. Aber das haben die ja nicht gewusst. Die hatten ja jetzt diese Schmerzen, die hatten diese Zerschlagenheit, die hatten diese absolute unbequeme Situation in diesem innersten Gefängnis, in diesem mit den Füßen im Block. Das ist ihre Situation im Augenblick. Und jetzt entscheiden sie sich, sich nicht von Gott abzuwenden mit lauter Zweifeln und Vorwürfen, sondern sie wenden sich zu Gott hin und singen ein Loblied. Beten ihn an. Beten. Beten ihn an mit Liedern. Und was dann passiert, wussten sie ja noch nicht. Der Silas hätte ja sagen können, du, Paulus, lass stecken. Lohnt nicht. Ob wir hier wieder jemals heil rauskommen, weiß man nicht, aber hör auf damit, es nervt. Nee, sagt Paulus, solange ich lebe, lebe ich im Glauben, dass Gott mich liebt. Und plötzlich bebte die Erde. Sie bebte so heftig, dass das Gebäude bis in seinen Grundmauern erschüttert wurde. Und jetzt sagst du, na gut, Erdbeben, das ist ein Zufall, hätte ja sein können. Das hat ja eigentlich das eine mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Und damit du sowas nicht denkst, setzt Lukas nochmal nach und sagt, im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Also es ist nicht nur genug mit dem Erdbeben und dann hat es natürlich die Türen alle aus den Angeln gehoben. Das kann man alle sich noch vorstellen, aber dass im selben Augenblick alle Ketten abfallen, das hat mit Erdbeben so eigentlich nichts zu tun. Sondern das hat mit dieser welterschütternden Wirkung des Gebets zu tun, der Anbetung. Und deshalb ist das keine kleine Sache, wenn wir hier auch Sonntag für Sonntag stehen und singen und Gott groß machen und uns freuen darüber und sagen, wie groß Gott ist und was er getan hat. Das führt in dieser Situation zur völligen Befreiung, aller Gefangenen. Es führt zur Bekehrung des Gefängnisaufsehers und seiner Familie, die lassen sich taufen. Es führt zur Blamage der städtischen Beamten und zur Rehabilitation von Paulus und Silas. Und sie wurden dann gebeten, doch die Stadt zu verlassen, weil das, was ihr hier anrichtet, ist uns ein bisschen zu krass. Psalm 113 bis 118 und 126 empfehle ich euch, falls du mal einen Text brauchst, um Gott groß zu machen. Das ist das große Hallel, das große Halleluja. Und in der hebräischen Bibel wird uns etwas Ähnliches erzählt. Da gibt es einen König von Israel, der wird von einem gewaltigen Heer bedroht. Das gewaltige Heer ist so groß, dass dem König der Mut in die Hose rutscht, das Herz in die Hose rutscht. Er kriegt weiche Knie und es ist ihm klar, wir schaffen das gar nicht. Wir haben keine Möglichkeiten, keine Ressourcen. Was machen wir nur? Wir werden jetzt hier einfach platt gemacht. Und Josaphat wendet sich an Gott, betet mit lauter Stimme, sagt, Gott, was machen wir nur? Hilf uns. Und dann antwortet Gott durch einen Propheten, Jehaziel. Und der Jehaziel rief, hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems und du König Josaphat, so spricht der Herr, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Heer. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Und auch das lesen wir so ein bisschen so Playmobil-landmäßig. Aber versucht ihr das mal auch vorzustellen. Großes Heer, das ist echt eine Bedrohung, das ist echt auf Leben und Tod. Und dann sagt der Prophet, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich werde kämpfen. Ja Gott, wer bist denn du? Wo bist denn du? Was, da ist jetzt ein Mensch, der uns das sagt. Aber Gott, ich sehe eigentlich nur das Säbelrasseln. Ich sehe die Armeen, die da aufziehen. Ich sehe die Speere und Pfeil und Bogen und die Pferde und all das, was da am Horizont, den Staub. Und dann sagt Gott, ihr braucht nicht zu kämpfen. Das werdet ihr sehen. Geht dorthin und ihr werdet sehen, wie ich euch rette. Aber wie hat Gott in dieser Situation Israel gerettet? Wie hat er es gemacht? Was ist die Anweisung gewesen? Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda. Verliert nicht den Mut. Zieht morgen ihnen entgegen. Der Herr wird euch beistehen. Und dann ist Josaphat erschüttert worden, hat sich zu Boden geworfen, mit dem Gesicht den Boden berührt. Das ganze Volk hat Gott angebetet, sich zu Boden geworfen. Und dann begannen die Leviten aus dem Stamm Kehat und Korach, also das Lobpreisteam, das Worship-Team, standen auf und stimmten ein Loblied an. Und sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie konnten. Alle Gefangenen hörten zu. So laut sie konnten, haben sie dort im Gefängnis gesessen. Alle Gefangenen hörten zu. So laut sie konnten, sangen sie jetzt angesichts dieser dramatischen Situation. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an der Spitze des Heeres einige Sänger auf. Die haben sich schön angezogen. Und dem Herrn mit einem Lied gelobt. Und wir bekommen auch gesagt, welches Lied das war. Das war das Lied Halleluja. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt ewig. Für alle Zeit bestehen. Es ist der Psalm 118. So fängt er an. Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Alle Israeliten, alle Jesus-Nachfolger sollen sagen, seine Gnade hört niemals auf. Die Priester sollen rufen, seine Gnade hört niemals auf. Alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen, sollen einstimmen, seine Gnade hört niemals auf. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn, hilf mir. Er holte mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir Freiheit. Der Herr ist auf meiner Seite und ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon tun? Der Herr steht für mich ein und hilft mir. Ich werde noch die Niederlage meiner Feinde erleben. Das Lied haben die gesungen. Immer wenn, ich habe ja schon gesagt, immer wenn der Psalm in der Bibel zitiert wird, ist immer der ganze Psalm gemeint. Es ist niemals ein einzelner Vers. Die haben nicht die Verse einfach rausgepickt, sondern die haben den ganzen Psalm mitgedacht, weil sie den auch auswendig konnten. Die konnten die ganzen Lieder alle auswendig. Und dann haben sie gesagt, so, wir singen heute das Lied an der 118, dem Psalm 118. Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Viel besser. Nee, wir brauchen Vitamin B, wir brauchen mächtige und einflussreiche Leute. Nein, es ist viel besser, sich beim Herrn zu bergen. Es ist viel besser, sich an ihn zu wenden. Es ist viel besser, in der Situation ihn groß zu machen. Es ist viel besser, aus dem Bewusstsein heraus, dass er mich liebt, zu leben. Herr, du liebst mich. Als die Sänger ihr Loblied anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und die Bewohner des Gebirges Sir in einen Hinterhalt geraten. Dieser Psalm ermutigt mich auch, wenn ich auf Israel schaue, dass ich mir um Israel im Grunde eigentlich keine Sorgen machen muss, weil die Leute, die da rumzündeln, die wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Weil allen voran, bevor noch Gott und Jesus zu dir gesagt hat, ich liebe dich, hat der Schöpfer Himmels und der Erden gesagt, Israel, ich liebe dich. Israel, ich liebe dich. Sollte man all den Leuten sagen, die denken, sie könnten hier irgendwelche Atombomben basteln. Weil selbst eine Atombombe ist nichts gegen das, was Gott tun kann. Nichts, gar nichts. Und in dieser Situation passiert eben im Wesentlichen auf kleinem Skala genau das. Die Feinde sind total verwirrt, fallen übereinander her, machen sich gegenseitig nieder und werden in die Flucht geschlagen. Und das ist das, was Gott meint. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Ihr braucht nicht zu kämpfen. Was du brauchst, ist, dass du um Mitternacht dich an den Vater wendest und ihn beginnst anzubeten, ihn zu preisen mit Lobliedern, deine Gitarre abzustauben, wie ich das in unserer Krise gemacht habe, neue Saiten zu kaufen, sie aufzuziehen, sie zu stimmen und Gott ein Loblied zu singen. Das ist das, was du tun brauchst, mehr nicht. Wende dich nicht von Gott ab, sondern wende dich zu ihm hin. Du brauchst nicht zu kämpfen, du brauchst dir auch keine Angst zu machen, du brauchst dir auch nicht zu sorgen. Warum ist das überhaupt möglich? Es ist deshalb möglich, weil Jesus dich liebt. Es ist deshalb möglich, weil Paulus sagt, solange ich noch in dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat, der mich liebt. Und dann brauchst du nicht die Frage, warum. Kannst du natürlich schon stellen, kannst dich fragen, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so. Eine Analyse ist natürlich schon wichtig, aber wenn du Gott fragst, warum, bekommst du eigentlich keine Antwort. Weil die Antwort, die er dir gegeben hat, ist, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und der Schlüssel zu dem Erdbeben, der Schlüssel zu dem Sieg, der Schlüssel zu der Verwirrung, der Schlüssel dazu, dass du ihn erlebst, ist, dass du beginnst, ihn anzubeten. Dass du beginnst, ein Lied zu singen. Ihn groß zu machen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Wie bleibst du in dieser Liebe? Indem du in den Worten, die Jesus dir gesagt hat, bleibst. Indem du an diesen Worten, die Jesus dir gesagt hat, festhältst. Das sind die Informationen, die wahr sind. Das ist keine Fake News, was Jesus dir gesagt hat, ist keine Fake News. Alle anderen Informationen sind nicht sicher. Und je nachdem, wie die Perspektive drauf ist, auch verwirrend. Das Einzige, was sicher ist, das Einzige, was Gott gesagt hat, ist, ich liebe euch, spricht der Herr. Ich liebe euch. Und so kannst du in dieser Auseinandersetzung kämpfen. Du brauchst keinen Säbel dazu, du brauchst keinen Speer, du brauchst keine Truppen, du brauchst keine Beziehung. Der geistliche Kampf wendet sich auch nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, gegen irgendetwas, sondern der geistliche Kampf im Gebet entscheidet sich, indem du deine Stimme erhebst und ihn anbetest. Versuch das diese Woche mal. Versuch das vielleicht gleich mit dem letzten Lied, das wir jetzt singen. Erhebe deine Stimme. Ganz bewusst bete ihn an. Wollen wir das tun? Lass uns aufstehen.